Willkommen zu unserer halbstündigen Sendung des deutschsprachigen Programms von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Zunächst die Nachrichten. Nur noch gut 8 Monate bleiben bis zur Aufnahme von 10 neuen Mitgliedstaaten in die Europäische Union. Sowohl in Brüssel als auch in den Hauptstädten der Beitrittsländer laufen die Vorbereitungen für die bislang größte EU-Erweiterung auf Hochtouren, zumal es weiterhin gilt, die von der EU-Kommission entdeckten Mängel abzustellen. In Tschechien waren dies insbesondere Nachlässigkeiten bei der Kontrolle der Finanzsysteme und auch die schwierige Situation der Roma im Lande gelte es zu verbessern. Allerdings hat auch keiner der heutigen EU-Staaten bereits alle EU-Gesetze vorschriftsgemäß in sein eigenes Recht übernommen. In der zur Neutralität verpflichteten EU-Kommission weiß man, so manches Beitrittsland steht in Sachen EU-Treue schon besser da als der eine oder andere Mitgliedstaat. Das tägliche Leben im Prager Stadtteil Karlin wird nach Ansicht des tschechischen Ministers für regionale Entwicklung Pavel Němec erst in 1 bis 2 Jahren besser sein, als es vor dem Hochwasser des vergangenen Jahres gewesen ist. In diesem von der Flut komplett heimgesuchten Stadtteil gehen die Aufbauarbeiten unentwegt weiter. Erst letzte Woche haben wir der Hauptstadt Prag weitere 140 Millionen Kronen dafür bereitgestellt. Wir haben empfohlen, dass 70% der Finanzmittel in die Erneuerung des Wohnungsfonds von Karlin gesteckt werden, äußerte Němec heute gegenüber der Nachrichtenagentur CTK. Weitere interessante Informationen zum Stand des Wiederaufbaus im Prager Stadtteil Karlin hören Sie im Anschluss in unserem Tagesecho. Die Allianzversicherung verlängert ihre Versicherungsleistungen für Flugzeuge der finanziell angeschlagenen Fischer Air. Das gab der Sprecher der Versicherung Milan Kania heute gegenüber der Nachrichtenagentur CTK bekannt. Die Allianz hat sich zu diesem Schritt entschlossen, nachdem sie am Mittwoch ein Angebot der Gesellschaft Atlantik zur Tilgung der Schulden, die Fischer Air und das Reisebüro Fischer gegenüber Allianz angehäuft haben, erhalten hatte. Die Gesellschaft Atlantik ist dem Unternehmer Václav Fischer dieser Tage hilfreich zur Seite gesprungen. Andernfalls hätte dieser für 2 seiner 3 Firmen Konkurs anmelden müssen. Im Rahmen des deutsch-tschechischen Festivals Mitteleuropa findet heute um 17 Uhr in der Magdeburger Kaserne in Theresien statt, eine musikalisch-literarische Veranstaltung mit dem Titel »Die Mädchen vom Zimmer 28« statt. Es werden dort Auszüge aus dem Tagebuch von Helga Pollack gelesen, die als Kind nach Theresienstadt verschleppt wurde. Sie überlebte den Transport nach Auschwitz und lebt jetzt mit ihrer Familie in Wien. Im Alter von 78 Jahren ist am Mittwoch in Prag die Journalistin Jiřina Rabkova-Rumlova gestorben. Die Nachrichtenagentur CTK wurde vom Sohn der Verstorbenen, dem Senator Jan Rummel, davon informiert. Jiřina Rabkova-Rumlova arbeitete jahrelang im tschechoslowakischen Rundfunk und bei der Tageszeitung Lidové noviny. Sie gehörte zu den Unterzeichnern der Charta 77. Seit Mittwochabend versuchen 10 Feuerwehrbesatzungen, einen Waldbrand zu löschen, der unweit des südböhmischen Ortes Noberady auf 16 Hektar Wald und 2,5 Hektar Moorfläche ausgebrochen ist. Nach den Worten eines Feuerwehrsprechers wird damit gerechnet, dass man für die Löschung des Waldbrandes noch einige Tage benötigen wird. Die bisherigen Schäden am Wald wurden auf 5,6 Millionen Kronen, ca. 187.000 Euro und im Moorgebiet auf 500.000 Kronen, ca. 16.000 Euro geschätzt. 3 Hektar Wald brennen seit gestern Abend auch in der Nähe der Talsperre Horka bei Sokolov-Falgenau in Westböhmen. Die Löscharbeiten werden durch das kaum zugängliche Terrain erschwert. Das waren die Meldungen. In unserem Programm geht es nun weiter mit dem Tagesecho, zu dem Sie Martina Schneiberger begrüßen wird.
Tagesecho.
Wie sieht es genau ein Jahr nach der vorherigen Hochwasserkatastrophe im Prager Stadtteil Karlin aus? In Prag wurde vom tschechischen Rat für die Opfer des Naziregimes ein Büro errichtet, das denjenigen helfen wird, die Entschädigungsanträge stellen. Und die Winzer beklagen sich nicht über tropische Temperaturen. Dies sind die Hauptthemen unseres Tagesechos. Im Anschluss daran werden wir in den Begegnungen auf die 14. Marienbadegespräche zurückblicken, im Gespräch mit dem Präsidenten der Tschechischen Christlichen Akademie, Professor Tomáš Halík. Genau ein Jahr ist es her, dass in der Nacht vom 13. auf den 14. August das Hochwasser der Moldau in Prag seinen Scheitelpunkt erreichte und große Teile des Stadtgebiets überschwemmte. Auch wenn bereits einige Tage zuvor am 9. August die ersten aus dem südböhmischen České Budějovice kommenden Wassermassen die Kampa-Insel auf der Prager Kleinseite überflutet hatten, somit der erste Warnschuss gefallen war, übertraf das nachfolgende Hochwasser in der Nacht vom 13. auf den 14. August die schlimmsten Befürchtungen und wurden viele Menschen letztlich buchstäblich in letzter Minute evakuiert. Dass man die Situation weitestgehend unterschätzt hatte, lässt sich zurückblickend nicht zuletzt an den Verlautbarungen der Prager Stadtverwaltung ablesen. Noch am 9. August, nach der ersten Flutwelle aus Südböhmen, äußerte der damalige Prager Oberbürgermeister Igor Němec gegenüber der Zeitung Bravo, die Bewältigung der Wassermassen sei eine gute Übung für den bevorstehenden Prager NATO-Gipfel gewesen. Das Wasser werde jetzt zurückgehen. Drei Tage später, am 12. August, informierte Němec die Öffentlichkeit darüber, dass bis zum nächsten Tag möglicherweise mit dem höchsten Wasserstand der Moldau seit 20 Jahren zu rechnen sei. Am Abend desselben Tages ließen die Prager Verkehrsbetriebe vorsorglich einige in Moldau nahe gelegene Metrostationen schließen. In der Nacht warnte der Magistrat die Öffentlichkeit bereits, dass ein Rekordpegel zu erwarten sei, wie man ihn seit 50 Jahren nicht gesehen habe. Wenige Stunden später, am Morgen des 13. August, korrigierte Oberbürgermeister Igor Němec diese Angaben abermals und sprach von einem Jahrhunderthochwasser. Prager Bürger in den bedrohten Bezirken sollten unverzüglich ihre Häuser verlassen. Und Innenminister Stanislav Gross fügte hinzu, andernfalls werde man mit sanfter Gewalt nachhelfen müssen. Es folgte der fieberhafte Versuch etlicher Prager, deren Häuser und Geschäfte sich in Moldau nähe befanden, sie durch selbstgebaute Barrikaden vor dem Hochwasser zu schützen. Sandsäcke, Schaufeln und Wasserpumpen sollten bald zur Mangelware werden. In der Nacht vom 13. auf den 14. August schließlich ließ Oberbürgermeister Němec den am meisten betroffenen Bezirk Karlin und weitere bedrohte Stadtteile evakuieren. Die Metro stellte für mehrere Monate ihren Betrieb ein. Beim Thema Hochwasser bleiben wir auch im folgenden Beitrag, in dem Jitka Mladková über einen konkreten Ort in Prag ein Jahr danach berichtet.
Zu den von der Flutkatastrophe am meisten betroffenen Stadtteilen gehörten Holešovice und Karlin. Erst dieser Tage konnten manche Familien in Wohnungen bzw. Häuser zurückkehren, die besonders stark beschädigt worden waren. Viele andere warten noch darauf. Betroffen waren aber auch Unternehmen, deren Existenz durch das Hochwasser mehr oder weniger bedroht wurde. Im Stadtviertel Karlin waren es zahlreiche kleinere Betriebe, da eine Druckerei, da ein Friseursalon, da ein Hotel bzw. eine Pension. Dieses Schicksal traf zum Beispiel auf die kleine Pension Alice, die gut 100 Meter entfernt von der völlig überfluteten Metrostation Florenz liegt. Von seinen Miteigentümer Martin Wania erfuhren wir, dass die Schäden von der Versicherung auf 5,8 Millionen Kronen, ca. 190.000 Euro, beziffert wurden, in Wirklichkeit jedoch noch höher waren. Bei der Rekonstruktion hat man buchstäblich von Grund auf begonnen. Zunächst musste die in Mitleidenschaft gezogene Statik des Hauses wieder hergestellt werden. Danach waren der Heizraum und das Erdgeschoss an der Reihe. Auf die Telefonverbindung zum Beispiel musste man monatelang verzichten. Seit einiger Zeit aber wohnen hier schon wieder Gäste. Auf die Frage, wie lange die Rekonstruktion des Hauses dauerte, sagte uns Martin Wania.
Die Rekonstruktion dauert eigentlich immer noch an. Die Arbeiten werden derzeit im Souterrain durchgeführt. Das Erdgeschoss mit der Lobby, das völlig überschwemmt war, ist schon wieder intakt.
Die ersten Gäste konnte man in der Pension Alice in einer relativ kurzen Zeit wieder empfangen. Dazu Martin Wania.
Nach dem Hochwasser ging es relativ schnell. Der Wasserpegel lag bei etwa 3,20 Meter, aber wir hatten Glück. Er lag wenige Zentimeter unter dem ersten Stock, wo sich schon die Gästezimmer befanden. Und so konnten wir schon im Herbst die ersten Gäste wieder bei uns begrüßen.
Die Gäste müssen aber doch noch etwas in Kauf nehmen, weniger aber im Haus selbst als in seiner Umgebung. Die Prager Metro funktioniert zwar, aber nicht alle Straßenbahnlinien konnten in dem zurückliegenden Jahr wiederhergestellt werden. Kurzum, trotz intakter Teile gilt Karlin immer noch als eine große Baustelle. Wenn man es etwas positiver sehen will, dann ist es wohl eine Tatsache, dass dieses alte, schon vor dem Hochwasser etwas heruntergekommene Stadtviertel durch seine Rekonstruktion ein neues, schöneres Antlitz erhalten wird. Aber das wird noch eine Zeit lang dauern.
Jene Menschen in Tschechien, die zur Zeit der nationalsozialistischen Besatzung um ihr Eigentum gebracht wurden und mit ihren Anträgen auf Entschädigung bisher erfolglos geblieben sind, können nun fachlich versierte Hilfe bekommen. Am Mittwoch nämlich wurde in Prag ein Büro eröffnet, das abgelehnte Anträge unter die Lupe nimmt und bei den Berufungen Unterstützung leistet. Hören Sie Näheres von Gerald Schubert.
Die Internationale Organisation für Migration, kurz IOM, regelt im Rahmen des deutschen Gesetzes zur Entschädigung der Opfer des Nazismus jene Entschädigungsanträge, die mit Enteignungen während der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft zusammenhängen. Bis Ende 2001 konnten die Ansprüche geltend gemacht werden. Seit Januar dieses Jahres werden nun die Bewertungen vorgenommen und die ersten Bescheide verschickt. Kurz einige Zahlen zur Verdeutlichung der Größenordnung. Knapp 29.000 Anträge aus 67 Ländern hat die IOM erhalten, davon kamen fast 5.000 aus Tschechien. Von diesen wurden bis jetzt etwas mehr als 1.100 bearbeitet. Bilanz: 252 positive Entscheidungen, 863 negative. Damit liegt die bisherige Ablehnungsquote ziemlich genau bei der Schätzung des tschechischen Rates für Opfer des Nazismus, der am Mittwoch in Prag ein Büro als Anlaufstelle für all jene eröffnet hat, deren Anträge negativ beschieden wurden. Vizevorsitzender Tomasz Jelinek meinte nämlich, man gehe davon aus, dass dies in ca. 80% der Fälle so sein werde, oft jedoch zu Unrecht. So sei es etwa nötig zu beweisen, dass man dereinst unter direkter Beteiligung deutscher Firmen um sein Eigentum gebracht wurde. Was allerdings direkte Beteiligung sei, das könne niemand so genau sagen, meint Jelinek. Aber...
My jsme v minulosti již doložili, že třeba židovské šperky a zlato byly konfiskovány.
In der Vergangenheit konnten wir zum Beispiel belegen, dass Juwelen und Gold aus jüdischem Besitz in Zusammenarbeit mit deutschen Firmen konfisziert wurden, die dann von der Weiterverarbeitung dieser Dinge profitiert haben. Ähnliche Beispiele sind auch im Falle von Kunstsammlungen dokumentiert, wo wir wissen, dass sich zum Beispiel Auktionshäuser in München dem Verkauf von wertvollen Kunstgegenständen gewidmet haben. Wie kann der Rat für Opfer des Nazismus jenen Personen, die sich nun an das neu errichtete Büro wenden, konkret unter die Arme greifen? Jelinek? Wir können den Antragstellern schon dadurch helfen, dass wir alle relevanten Studien kennen. Auf ihrer Grundlage kennen wir im Falle der größeren Unternehmen meist auch deren Umfeld und die Verbindungen zu deutschen Firmen. Wie die Leiterin des Informationsbüros Jitka Egermeyerova betont, will man jedoch ganz konkret dort einhaken, wo die einzelnen Ansuchen aufgrund fehlender Unterlagen zurückgewiesen wurden.
Wie ich bereits gesehen habe, wird in den Entscheidungen sehr detailliert begründet, warum ein Antrag abgelehnt wurde. Mit diesen Angaben können wir nun feststellen, was dem Antragsteller alles gefehlt hat und ihm helfen, die entsprechenden Materialien zusammenzusuchen. Oder wir können eine Studie ausfindig machen, auf deren Grundlage wir dann Berufung einlegen können.
6 Monate lang haben die betroffenen Menschen nun Zeit, sich mit Fragen rund um ihre Berufungsanträge an das neue Prager Büro zu wenden.
Die Landwirte beklagen sich im Allgemeinen über die andauernden tropischen Temperaturen. Die Hitzewelle vernichtet die Rapsernte, es wird mit einer sehr schlechten Getreideernte gerechnet. Unter den Landwirten gibt es jedoch eine Zunft, die sich auf eine außerordentlich gute Produktion freut. Die einzigen Glücklichen sollen, wenigstens der Tagespresse zufolge, die Winzer sein. Einige der großen tschechischen Weinproduzenten ließen in den letzten Tagen verlauten, man könne mit hervorragenden Weinen rechnen. Nach seiner Meinung fragte ich einen Experten, Professor Wilhelm Kraus von der Mendel-Universität für Land- und Forstwirtschaft in Brno.
Es ist heuer sehr verschieden. Wir haben verschiedene Böden im sibirischen Weinbaugebiet, aber die meisten, welche tiefgründig sind, dort entwickeln sich die Trauben immer noch ganz gut, ob es zwar sehr trocken ist. Aber in den leichteren Böden und hauptsächlich in den steinigen und sandigen Böden ist die Entwicklung sehr schlecht. Und wir können sagen, auf diesen Standorten wird die Ernte sehr beeinträchtigt durch die Trockenheit, weil schon die unteren Blätter gelb sind und fallen weg und die Beeren der Trauben tun sich nicht entwickeln. Also solche Standorte sind heuer sehr, sehr beträchtlich. Wir können allgemein sagen, dass es ein Jahrgang ist in den nördlicheren Weinbaugebieten, wo sicher dort, wo die Entwicklung normal ist, sehr gute Rotweine werden. Die Weißweine, das ist sehr, sehr unterschiedlich, je nach der Erfahrung des Winzers, wie er in so einem schwierigen Jahrgang seine Weine ausbilden wird. Weil heuer wird sehr wenig Säure sein in den Weißweintrauben. Und das kann dazu führen, dass die Weine flach sind und nicht viel Aromastoffe besitzen werden. Weil für die Weißweine sind immer am besten solche Reifeperioden, wo es auch kühlere Nächte gibt, wo sich auch genügend Wasser im Boden befindet. Also ich glaube, dass man vielleicht sagen könnte, hervorragender Jahrgang für Rotweine, das ja, aber die Weißweine, das ist eine große Frage.
Kann man das so verstehen, was Sie jetzt gesagt haben, dass auch diese hohen Temperaturen, das besonders warme Wetter, auch besonders hohe Ansprüche auf die Winzer stellt?
Sicher, sicher, weil man muss sehr gut die Entwicklung beobachten und sehr gut das Datum der Ernte feststellen, damit man das auch bewahren kann, was aus den heurigen Trauben einen großen Wein überhaupt machen könnte.
Kann man damit rechnen, also als Laie stellt man sich das so vor, dass man mit der Weinlese etwas früher rechnen kann als sonst, also allgemein?
Ja, sicher, Sie haben recht, die Ernte wird früher sein. Und wenn die Entwicklung so rasch vor sich geht, dann sind nicht besonders gute Verhältnisse für die Qualitätsweine oder auch für die niedrigeren Stufen der Prädikatsweine. Sicher werden sehr schöne Prädikatsweine der höheren Stufen sein, wie Auslesen, vielleicht Trockenbeeren auslesen und so weiter. Also das sind aber Weine, die man ausnahmsweise trinkt. Aber für die mehr läufigen Weine ist dieser Jahrgang nicht allzu gut.
Die Rotweintrinker können sich also, wie auch Professor Kraus bestätigte, auf einzigartige Weine freuen. Mit den Ausführungen des Experten im Bereich Weinproduktion ist das Tagesecho beendet. Sie hören Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland. Und aus den mährischen Weinbaugebieten begeben wir uns nun in der folgenden Senderei Begegnungen nach Westböhmen, wo im Juni die traditionelle tschechisch-deutsche Konferenz, die Marienbader Gespräche, stattfanden.
Begegnungen.
Die Marienbader Gespräche, die dieses Jahr bereits zum 14. Mal stattfanden, sind mit der Zeit zu einem anerkannten tschechisch-deutschen Diskussionsforum geworden. Die Gespräche werden von der sudetendeutschen katholischen Organisation Ackermann-Gemeinde und der Tschechischen Christlichen Akademie organisiert. Unter den Teilnehmern der Konferenz, die traditionell im westböhmischen Premonstratenserstift Tepla-Tippel veranstaltet wird, waren diesmal unter anderem Kardinal Miroslav Vlk, der Synodalsenior der Evangelischen Kirche der böhmischen Brüder Pavel Smetana oder der Bischof von Trier, Professor Reinhard Marx. Zum Abschluss der diesjährigen Marienbader Gespräche bat ich den Präsidenten der Tschechischen Christlichen Akademie, Professor Tomáš Halík, ans Mikrofon. Die ersten Jahre waren Sie vor allem auf die gegenseitigen Beziehungen, auf die deutsch-tschechischen Beziehungen bzw. auf die sogenannte Aussöhnung zwischen beiden Völkern, an die Annäherung konzentriert. In den letzten Jahren befassen sich die Gespräche eher mit den Verhältnissen innerhalb der Kirche bzw. zwischen den beiden Kirchen. Was war das Hauptthema der diesjährigen Gespräche?
Diese Treffungen, das ist schon eine lange Tradition und wir treffen uns als einen Familienkreis, einen Freudenkreis. Aber diesmal waren auch neue Leute auf der tschechischen Seite, die die Ortsstelle der Tschechischen Christlichen Akademie repräsentieren. Und wie Sie gesagt haben, in den letzten Jahren, wir orientieren uns mehr für die Zukunft und gerade für die gemeinsame Zukunft in Vereinigtes Europa. Die ersten Jahrgänge waren werden zur Vergangenheit orientiert. Wir versuchten, die Wunde der Geschichte zu heilen und ganz offen über die Verbrechen der Vergangenheit zu sprechen und um eine Versöhnung sich zu bemühen. Aber ich zitierte gestern das Wort von Saint-Exupéry: Das gute Partnerschaft besteht nicht in dem, dass die Partner, die beiden Partner, einer auf den anderen schauen, sondern dass sie beide schauen in derselbe Richtung. Und Richtung ist die Vereinigte Europa. Und jetzt, wir sind sehr froh, dass die Grenzen zwischen uns sind zu gewissem Maße relativisiert. Ich bin der Meinung, dass auch diese Treffung, diese Tradition, diese Versöhnungsaktivität zwischen tschechischen und sudetendeutschen Christen war ein Beitrag zu diesem Prozess. Die Aktivitäten von der Ackermann-Gemeinde und Tschechische Christliche Akademie werden sehr begrüßt von den beiden Präsidenten. Und das ist für uns auch eine Herausforderung, dass wir sollen auch in dieser Richtung weiterarbeiten.
Kommen wir auf das Thema der diesjährigen Marienbade-Gespräche zurück. Sie selbst haben einen Vortrag zum Thema der christliche Lebensstil gehalten. Gibt es einen christlichen Lebensstil oder unterscheidet sich ein Christ bei uns von den anderen durch seinen Lebensstil?
Das Christentum ist nicht nur ein Glaubenssystem. Das ist nicht nur Orthodoxie, aber auch Orthopraxie. Das ist auch ein gewisser Lebensstil. In einem kirchlichen Dokument, Evangelium Nuntiandi, die Enzyklika von Paulus der VI., steht, dass die Hauptaufgabe der Kirche ist Evangelisierung. Aber Evangelisierung ist nicht nur eine verbale Präsentierung des Glaubens. Das ist eine ständige Bemühung, die Werte, die christlichen Werte, in einen Lebensstil und Denkweise der Bevölkerung zu inkulturieren. Also die Evangelisation ohne Inkulturation wäre bloß eine religiöse Agitation oder Indoktrination. Und auf alle Indoktrinationen sind die Leute besonders in einer postkommunistischen Welt sehr allergisch. Also wir sollten einen neuen Stil arbeiten. Und es gibt nicht ein einziges christlichen Lebensstil. Das Lebensstil ist immer etwas, was der Kultur der Persönlichkeit und der Kultur von gewissen Milieu entspricht. Aber ich versuchte auch gewisse Charakterzüge des Lebensstils in unserem Milieu für die heutige Situation zu charakterisieren. Ich bin überzeugt, dass die Christen sollten kreativ sein und auch einen Mut zu gewisser Nonkonformität haben, aber nicht eine Ghetto schaffen. Ich sprach auch über die Rolle der Schönheit, weil Schönheit hat auch eine große ethische Rolle. Und Schönheit ist auch eine Charakteristika, Charakterzüge Gottes gerade. Und auch in der Lebensstil der Christen sollte eine Verpflichtung, eine Verantwortung für die Schönheit sein. Und ich erwähnte die Situation der sogenannten christlichen Kunst. Ich erwähnte auch die Rolle der Schönheit in christlichen Lebenskunst und Lebensstil, die Verantwortlichkeit der Christen für Schönheit in der Welt. Das ist etwas, was gehört zur Tradition und das hat auch theologische Gründe, weil Schönheit ist auch eine Charakteristika Gottes. Und das ist ja sichtbar gerade im Bereich der Kunst. Wo der Glaube nur als ein System der Wahrheiten, als eine Ideologie verstanden wird, dort der sogenannte christliche Kunst ist nur eine Illustration von einer Ideologie und das ist immer ein Kitsch. Aber wo man der Glaube als ein Drama der Suchen zwischen Mensch und Gott versteht, dann ist die Schilderung dieses Dramas in der Kunst auch etwas sehr überzeugend.
Mit dem Präsidenten der Tschechischen Christlichen Akademie, Professor Tomáš Halík, sprach ich über die diesjährigen Marienbadegespräche, die unter dem Motto Dienst der Christen an der Gesellschaft im Juni im Stift Tepl stattfanden. Damit ist nicht nur die heutige Ausgabe der Sendereihe Begegnungen, sondern auch die ganze Sendung beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberkova. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6 055 a 7 345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás zachytí